Sechs Themen haben wir miteinander in unserem Kurs bedacht. Ich verbreite die gute Nachricht von Christus aus Überzeugung, wie es mir entspricht, indem ich mich investiere, indem ich mich für Menschen wirklich interessiere, erzählend, einladend. Das waren die Themen, die wir da miteinander bedacht haben im Februar bis März. Viele von uns waren ja mit dabei. Und dieser Rückblickabend war das eine. Wir haben aber tatsächlich gedacht, wir geben noch eine weitere Einheit mit dazu. Und die Einheit, die wir damit dazugeben, die kriegt jetzt die Überschrift: Ich verbreite die gute Nachricht von Christus, indem ich bete. Ich verbreite die gute Nachricht von Christus, indem ich bete. Und Christine hat schon gesagt, nein, es ist keine Kritikheft, keine Kurskritik oder irgendwas, was sagt, das ist ein grober Fehler, sondern sie schreiben ja ganz bewusst, das Thema des Gebetes zieht sich durch all das hindurch, aber wir haben doch den Eindruck gewonnen, wir brauchen da noch einen Verstärker. Wir brauchen eine Ergänzung, wir brauchen einen ganz besonderen Aufmerker auf dieses Thema, dass die gute Nachricht tatsächlich verbreitet wird von Christus, indem man betet. Wir wissen auch und wir haben den Eindruck, warum das nicht in diesem Kurs auftaucht. Denn natürlich denkt man sehr schnell, wenn man jetzt dieses Thema des Gebetes mit reinnimmt, dann kriegt man wieder diese Zweiteilung. Diese Zweiteilung ganz schnell derer, die tatsächlich da versuchen, die gute Nachricht weiterzubringen, mit Überzeugung, wie es mir spricht, nämlich investiere, interessiert, erzählend, einladend. Und dann gibt es wieder die andere Sorte und die beten. Und dann will man nicht diese Unterscheidung haben und möchte deswegen sich ganz stark auf das eine Feld konzentrieren, nämlich auf das Feld, was uns den Menschen tatsächlich ausmacht. Richtig, können wir verstehen, absolut richtig. Aber die andere Seite ist natürlich zu sehen, das Thema des Gebetes und das Thema der Evangelisation, das geht gar nicht ohne das eine, nicht ohne das andere. Und deswegen wollen wir gerne heute Abend das noch als ein siebtes Thema mit einfügen. Ich verbreite die gute Nachricht von Christus, indem ich bete. Und ich möchte dazu einen ganz, ganz, ganz bekannten Text vorlesen aus dem Epheserbrief, aus dem 6. Kapitel, die Verse 10 bis 20. Und dort schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Zuletzt, abschließend, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest. Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Was zeigt dieser Text? Dieser Text zeigt, wenn das Thema des Gebetes auftaucht, dass wir hilfsbedürftig und abhängige Menschen sind. Hilfsbedürftig und abhängige Menschen sind. Und dieser Aspekt muss in den ganzen Kurs einfach noch mit hinein. Wir sind nicht nur motiviert und interessiert und investierend und erzählend und einladend und überzeugend, sondern tatsächlich, wir sind auch sehr hilfsbedürftig und abhängig, was das Thema der Weitergabe des Evangeliums betrifft. Und das kommt natürlich dann insbesondere zum Ausdruck, wenn ich zu einem anderen komme, wenn ich zu Gott komme und wenn ich ihn bitte. Denn in meinem Bitten bringe ich ja gleichzeitig zum Ausdruck, ich brauche dich, ich benötige dich. Es geht nicht ohne dich. Es ist eine Unmöglichkeit, das zu tun, ohne dass du nicht aktiv wirst. Und diese Grundkomponente, die kommt natürlich ganz besonders auch dann zum Tragen, wenn wir das Evangelium von Jesus Christus weitergeben. Also wer das Thema des Betens in der Evangelisation, in der Weitergabe, in der Mission betont, der betont ganz stark Hilfsbedürftigkeit und Abhängigkeit. Das ist eins der Markenzeichen, die darin zum Ausdruck kommen. Das andere ist natürlich, dass ich gleichzeitig, wenn ich bete, Perspektiven eröffne, nämlich unglaubliche Perspektiven eröffne. Ich verlasse meinen menschlichen Radius. Ich verlasse mein Möglichkeitsrad. Ich verlasse den Raum, den ich im Griff habe, ganz normal aus meinem natürlichen Menschsein heraus. Ich verlasse ihn und knüpfe an die Ressourcen, an die Möglichkeiten des lebendigen Gottes. Wir merken das ja, wir spüren das ja, dass wir ganz bestimmte Themenfelder im Bereich von Evangelisation und Mission, die können wir in Anführungszeichen machen. Da haben wir Möglichkeiten auf unserer Seite des Menschen. Wir können ein Programm vorbereiten. Wir können Flyer drucken. Wir können ein Chorlied einstudieren. Wir können ein Theaterstück haben. Wir können Gespräche anbieten. Wir können richtig viel. Natürlich, wir können richtig viel. Und das ist auch gut, wenn wir das alles tun. Aber das Gebet nimmt uns mit hinein in einen ganz anderen Optionsraum. Und dieser Optionsraum ist, es werden damit die eigentlichen Möglichkeiten des lebendigen Gottes erschlossen. Denn jetzt sind wir nicht mehr nur auf unserer menschlichen Ebene, auf der Ebene von Flyern und Programmen, auf der Ebene von, wie stelle ich mich da, wie bin ich authentisch, wie gebe ich mich rein, alles wichtige Fragen, sondern ich knüpfe an die Möglichkeiten des lebendigen Gottes. Der Beter öffnet die Kraftquellen Gottes für das Thema der Evangelisation und der Mission. Und das ist natürlich ein ganz anderer Radius, der plötzlich aufgeht, der das, was wir bisher gemacht haben, in keiner Weise einschränkt. Aber wir sind auf einem ganz anderen Raum. Der lebendige Gott ist da, der lebendige Gott ist da, der jetzt handeln kann und handeln soll. Ich darf ihn bitten. Also die Hilfsbedürftigkeit und die Abhängigkeit wird gezeigt, es wird neuen Perspektiven eröffnet und wenn ich natürlich bete, dann spiegelt sich dadurch auch wieder, dass ich ein Verständnis gewonnen habe für die geistigen und geistlichen Realitäten beim Themenbereich Evangelisation und Mission. Denn das ist natürlich etwas, was ganz, ganz wesentlich gerade beim Apostel Paulus uns entgegenkommt, dass er uns ein wenig die Augen öffnen will, dass wenn wir die Botschaft von Jesus Christus weitergeben, dann sind wir in einem Themenfeld, wo wir Menschen eigentlich von unserer Seite aus das Entscheidende, das Wesentliche überhaupt nicht in der Lage sind zu tun. Wenn wir die Bibel aufschlagen im Neuen Testament, entdecken wir das überall. Die Menschen, der Mensch an sich ist eigentlich ein verschlossener Mensch. Verschlossen gegenüber der geistlichen Welt. Das heißt nicht, dass der Mensch ein religiöser wäre, das ist ja das intensivst. Aber ein religiöser Mensch ist noch lange kein fürs Evangelium offener Mensch, das ist ein großer Trugschluss. Ich kann jahrzehntelang ein tief religiöser Mensch sein, aber massiv verschlossen sein für das Evangelium. Und diese Verschlossenheit gegenüber dem Evangelium zeigt uns eine geistige Dimension. Diese geistige Dimension, die lieben wir normalerweise im Durchschnitt nicht so sehr. Sie ist uns eher unangenehm bis fremd, bis dahin, dass wir sie fast verbergen. Wenn der Apostel Paulus uns im Epheserbrief das in seiner Sprache so deutlich sagt, dann passt das eigentlich gar nicht mehr in unsere Kulturlandschaft, die wir so christlich präsentieren. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wer mag das schon? Aber dahinter steckt eine geistige Verschlossenheit, die der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief in Kapitel 4 einmal so ganz klar beschreibt. 2. Korinther 4, Vers 3, ist nun aber unser Evangelium verdeckt. Also kommt es nicht durch, dann ist es denen verdeckt, die verloren werden. Und da heißt es weiter, den Ungläubigen. Und da heißt es weiter, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Das ist eigentlich ein sehr hartes Wort, was hier steht. Das heißt, hier wird der Mensch beschrieben als zu, als verschlossen. Die Tür ist verriegelt, was das eigentlich am Evangelium betrifft. Und das liegt am Menschsein in seiner Verhaftung, in der Verhaftung der Herrschaft der geistigen Systeme dieser Zeit. Paulus ist da sehr deutlich, sehr eindrücklich, so eindrücklich, dass das für uns schon fast zu viel des Guten ist. Er kann im Epheserbrief zum Beispiel in Kapitel 2 das dann so formulieren, dass er, oder wir lesen Kapitel 4, so formulieren, ihr Verstand, der Verstand derer, die nicht glauben, ist verfinstert. Sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, durch die Verstockung ihres Herzens, sie sind abgestumpft. Eine ganz deutliche Realität, und wir spüren, dass wir aufpassen müssen, dass über dieser Beschreibung, die ja sehr krass ist, es nicht zu einer negativen Einstellung gegenüber Menschen kommt, ja sogar einer Verachtung gegenüber Menschen, sodass die geistige und geistliche Wahrheit hier richtig deutlich gesehen wird. Die Verschlossenheit der Welt ist ein der ganz wichtigen Aspekte, die für uns zu bedenken sind, wenn wir zum Thema Evangelisation und Mission sprechen. Ich kann eben mal nicht so zum Glauben kommen, wie ich denke und wie ich will. Nach dem Motto, ist mein Ding, ist in meine Hand gegeben, ich mache das, ich lasse das. Das ist ein Trugschluss. Sondern Mensch an sich ist zu, wenn nicht was passiert, wenn nicht der lebendige Gott die Tür aufschließt, wenn nicht der lebendige Gott das Herz aufschließt. Und dieser Vorgang des Aufschließens an der Tür, des Aufschließens des Herzens, das ist ja das, die Sprache, die wir beim Apostel Paulus dann ganz besonders kennen. Nur diesen Vorgang, den haben wir nicht so drauf, sondern wir leben eigentlich in einer gefährlichen Entmilitarisierung des Glaubens, so habe ich es einmal genannt. Eine gefährliche Entmilitarisierung des Glaubens. Denn das, was in Epheser 6 ja steht, ist ja ein sehr militärisches Bild. Und das ist uns natürlich in unserer christlichen Prägung, der wir so normalerweise in unserer Kultur unterwegs sind, eigentlich sehr unangenehm. Wir sind eigentlich so dermaßen friedliebend vom Ansatz her, dass uns jedes Soldatenbild schon irgendwie unangenehm ist. Und wir lieben das eher, wenn der Glaube so schnuckelig rüberkommt, wenn der so harmonisch rüberkommt, wenn der so adaptiert wird vom Gegenüber, wenn mein Gegenüber auf jeden Fall da abgeholt wird, wo es gerade steht. Und wir kennen doch diese Sätze. Und die klingen immer halb richtig. Dann ist das auch für mich erklärbar. Und ich sage das doch, das ist Jesus. Und Jesus hat dich lieb. Und dann sage ich es dir nochmal, beim zweiten Mal verstehst du es. Und dann findest du mich auch ganz toll, weil ich ja auch an Jesus glaube. Und dann kommst du zum Glauben und gemeinsam sind wir dann auch noch netter. Und dann merken wir, das ist aber unrealistisch. Wir hätten das gern so. Aber so ist das nicht. Es ist nicht in meiner des Menschen Hand, das einfach so rüberzubringen, sondern es findet eine geistige Auseinandersetzung statt. Es ist eine Frontlinie. Es ist ein Pro und Contra. Es ist ein Dunkel und Hell. Es ist ein Teufel und Jesus. Es ist polar. Es ist gegensätzlich. Und das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Denn bei uns ist alles, mach du so oder mach du so, ist so, aber auch so ist gut. Und wenn du so willst, mach so. Und nein, sagt die Bibel, mach's nicht so oder so. Sie sagt ganz eindeutig, ich, Jesus, bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Das ist so absolut, so einzigartig, so auf den Punkt gebracht, dass wir merken, das fordert heraus. Tatsächlich. Und diese Entmilitarisierung des Glaubens, Sie haben das Wort schon richtig verstanden von Epheser 6 her, das führt dann oftmals zu einer Verharmlosung der Lage. Also, alles ist nett und wir sind eigentlich alle gemeinsam schon fast Christen. Und es fordert auch uns auf zu einer Verharmlosung des Gebetes. Denn dann brauche ich ja letztendlich auch kein Gebet mehr. Das kann ich noch so mit dabei tun. Ich kann ein gutes Catering haben und 3 nette Flyer und 4 Theaterstücke und mit noch ein paar beten ist auch gut. Ja? Und dann haben wir so ein Gesamtkonzept und dann klappt das irgendwie. Aber das ist ja nicht der Gedankengang. Der Gedankengang der Verschlossenheit der Welt und der gefährlichen Entmilitarisierung führt ja nach Epheser 6 zu einer ganz klaren Beauftragung der Gemeinde. Die Gemeinde ist beauftragt durch den Apostel Paulus beim Themenfeld Mission, Evangelisation betend aufzutreten. Nun kennen die meisten von Ihnen Epheser 6 in- und auswendig. Und Sie kennen mit uns diese schönen Darstellungen, die wir im christlichen Bereich in allen Schattierungen haben, wie so dieser römische Soldat dann dasteht. Und dann haben wir diese 6 erkennbaren Beschreibungen dieses römischen Soldaten. Und nehmen eigentlich nicht wahr, wie der Text aufgebaut ist. Das macht man niemandem zum Vorwurf, weil diese schöne, griffige Beschreibung von Paulus, die tritt so in den Vordergrund, dass der eigentliche Textaufbau in den Hintergrund rutscht. Also wenn ich Sie in Epheser 6 sage, dann sagen Sie mir natürlich ganz klar, das sind diese Kennzeichen, die haben wir ja deutlich hier. Wir haben hier das Umgürtetsein mit Wahrheit, wir haben den Panzer der Gerechtigkeit, wir haben das gestiefelt mit den Schuhen, wir haben den Schild des Glaubens und wir haben den Helm des Heils, wir haben das Schwert des Geistes, wir haben also 6 Teile und die brauchen wir. Und das ist nicht der Text. Sondern der Text sagt eigentlich im Aufbau etwas anderes. Er sagt im Aufbau, steht fest, indem ihr allezeit betet mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Und dabei auch noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist das Begleitende gegenüber dem Eigentlichen. Das Eigentliche heißt, steht fest, indem ihr betet. Steht fest, indem ihr allezeit betet, allezeit mit Gebet und Flehen und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Und das fällt natürlich bei uns runter, weil Paulus für das Thema des Gebetes nicht noch eine weitere Metapher aus dem schönen Bild des Soldaten uns hat gegeben, sondern weil es quasi nur noch der Haupttext ist und die Bildsprache aufhört. Und die Bildsprache, die fasziniert uns so, und das eigentliche Hauptstück rutscht runter. Und heute Abend nehmen wir das Hauptstück wieder zurück. Und das Hauptstück sagt, steht fest, indem ihr betet. Und zwar ein vierfach alle kommt hier denn vor. Also Paulus nimmt ein Verstärker, und nicht nur einfach, sondern alle Formulierungen in Vers 18 verstärkt er. Also hat viermal alle. Betet alle Zeit mit allem Gebet und wacht mit aller Beharrlichkeit für alle Heiligen. Alle. Also mehr alle geht nicht. Umfassend, ganz universal. Das ist euer Thema. Steht, indem ihr betet. Paulus, das ist für ihn etwas ganz entscheidend Wichtiges. Jetzt gucken wir ganz kurz rein in die paulinische Sprachwelt und nehmen ein paar Bibelstellen auf, nur damit wir merken, wie das bei ihm zusammenpasst. Römerbrief Kapitel 15, Vers 30 sagt er, ich ermahne euch aber, liebe Geschwister, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft, kämpfen, da kommt wieder dieser Ausdruck, kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Das Erstaunliche ist einmal der Kampfausdruck beim Thema Gebet. Das passt ja ganz stark in die Epheser 6 Welt. Aber was auch erstaunlich ist, dass er das so deutlich sagt. Also er sagt nicht nur, ey, es wäre schön, wenn noch ein paar von euch beten würden, ab und an in Rom. Sondern er sagt in dem Schlusskapitel, ich ermahne euch, liebe Geschwister, das würde schon reichen, jetzt kommt die Verstärkung, durch unseren Herrn Jesus Christus, noch eine Verstärkung, und durch die Liebe des Geistes, noch eine Verstärkung, dass ihr mir kämpfen helft. Das heißt, er nimmt das mit ganz großer Gewichtung auf, daraus schließen wir aber rückwärts, dass die in Rom das nötig hatten. Also Paulus hätte denen das nicht gesagt, wenn der wüsste, jeden Tag beten da 50 Leute in Rom für mich, für Evangelisation und Mission. Sondern es war eine Mangelware. Die Mangelware des kämpfenden Gebetes war schon vor 2000 Jahren ein Thema der Gemeinde Jesu. Das hat sich also nicht geändert. Da müssen wir nicht stolz drauf sein, aber zumindest merken wir, das war damals schon ein ganz wichtiges Thema. Römerbrief, Kapitel 15, Vers 30. Oder ich zitiere aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 11. Dort heißt es, dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns. Dadurch helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unsertwegen für die Gaben, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Durch eure Fürbitte helft ihr uns. Wir haben noch eine weitere Passage, dann lassen wir es auch gut sein. 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, können wir bei Paulus folgende Formulierung entdecken. Da heißt es weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepredigt werde wie bei euch. Kolosserbrief, seid beharrlich im Gebet, wacht in ihm mit Danksagung, betet für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. So der Kreis schließt sich und das Thema ist gar nicht schwierig. Die Beauftragung der Gemeinde zum Gebet beim Themenfeld Evangelisation. Ich gebe das Evangelium und verbreite die gute Nachricht von Christus, indem ich bete. Das ist kein Nebenprodukt, das ist kein Randprodukt, kein Zusatzprodukt. Das ist Hauptprodukt der Evangeliumsverkündigung, dass Gemeinde betend einsteht für dieses Thema, weil sie um die Verschlossenheit des Menschen weiß, aus ihrer eigenen Erfahrung, wie wir selber zum Glauben gekommen sind, und weil sie weiß, dass es um eine geistliche Dimension geht beim Themenbereich Evangelisation. Und weil sie diese Beauftragung gehört hat, diese Beauftragung annimmt und in dieser Beauftragung nun unterwegs ist. Das heißt aber, wenn wir diese biblische Linie ernst nehmen und das lesen, was da uns der Apostel Paulus insbesondere seiner Sprachwelt mitteilt, dann ist das für die damals ungewöhnlich und fremd gewesen. Und das ist das für uns heute auch. Wieso war das ungewöhnlich und fremd? Weil es natürlich für diese Vorgeschichte der Mission, des Gebetes für Mission, in der Weise keine Prägung im alten Bund gab. Das muss man sich bewusst machen. Es gab ein auserwähltes Volk. Die waren durch Geburt hineingenommen, das Volk. Das Moment, von außen dazuzukommen, das gab es ja immer wieder, denkt man, die berühmte Ruth-Geschichte. Aber es gab ja in dem Sinn keine Mission. Es gab in dem Sinn ja kein aktives Dazukommen sollen, wollen, müssen. Sondern umgekehrt, man war ja dieses Volk. Und jetzt kam Jesus. Und jetzt rief Jesus in eine nachfolgende Gemeinschaft. Und jetzt stand zum ersten Mal für sein Volk die Frage im Raum, nehme ich Jesus für mich als meinen Messias an? Und das Themenfeld der Mission stand zum ersten Mal in dem Sinn da. Und zwar stand es erst einmal innerhalb des Judentums da. Das heißt, alle Mission, wir denken an den Römerbrief, geschah ja zuallererst für sein auserwähltes Volk Israel. Und jetzt nochmal in der zweiten Linie für die anderen. Das heißt, das Feld, die Frage nach Mission, nach Entscheidung, war etwas Neues in der Dimension. Und wenn Jesus in der nachösterlichen Botschaft Matthäus 28 aufgefordert hat, geht hin in alle Welt, dann sagt er etwas, was so in der Weise natürlich im Alten Testament im Kreis des jüdischen Volkes nicht verankert war. Aber jetzt galt es, das weiterzusagen. Jetzt galt es, dafür zu beten, dass Menschen in einen offenen Entscheidungsraum gestellt werden, dass die Türen aufgehen, wo Menschen Ja sagen konnten zum Glauben an Jesus Christus. Das heißt, es war etwas, was man erst lernen musste. Also nicht automatisch macht's Klick, wenn ich selber Christ bin. Das wäre ja immer das, was wir so gerne hätten. Ja, nach dem Motto, ich bin Christ und dann kriege ich so eine Art Update eingespult mit den allen Fakten, die zum christlichen Glauben dazugehören. Ab und zu mal wird das dann noch erneuert, neue Auflage, aber an sich muss ich nichts machen, weil das alles mit meiner Entscheidung für Christus in mir schon da ist. Und jetzt merken wir, je länger wir mit Jesus unterwegs sind, nee, ganz oft kommt dieser Vorgang des Lernens, des Aneignens, des Trainierens, des Übens, des Bleibens. Und das ist Grundtenor im christlichen Glauben. Immer und immer wieder etwas Ungewöhnliches, Fremdes, was ich bisher noch nicht hatte, in mein Leben hineinzunehmen, weil mein Gott es mir sagt und ich jetzt das Neue aneigne, es zu meinem mache und tatsächlich auch dann trainiere. So stark trainiere, ich sage ein gefährliches Wort, dass eine Konditionierung stattfindet. Ja, ich weiß, der Begriff hat so verschiedene Seiten. Wir hatten heute Mittag so nebenbei bei uns zu Hause die Diskussion von irgendwelchen Hunden, die irgendwie gehorsam sind. Ja, also ich weiß, das kann alles in eine falsche Richtung gebraucht werden, weiß ich alles. Aber die Grundgedanke, dass ich nicht jedes Mal in ein Erstaunen komme, wenn es zum Thema Gebet und Evangelisation geht, sondern wenn ich quasi es sogar vermisse, wenn es nicht zusammengehört, wenn es zu meinem Leben so dazugehört, dass ich gar nicht leben kann, ohne dass ich auch betend einstehe für andere, dann bin ich in einem guten Prozess. Ja, tatsächlich, das gehört nicht nur am Rand, das gehört ganz elementar mit dazu. Und wenn das so elementar mit dazu gehört und wenn Paulus mich hier biblisch dazu auffordert und wenn er mir das so sagt, dann brauchen wir doch gar nicht mehr lang darüber nachzudenken, dann müssen wir das einfach nur noch tun. Tatsächlich, wir müssen es einfach nur noch tun. Und Sie wissen bei allen Sachen, die man nur noch tun muss, man muss einfach nur anfangen. Und man muss einfach nur weitermachen. Und dann nur dranbleiben. Also, nur anfangen, nur weitermachen, nur dranbleiben. Und deswegen, klar, reicht ein Abend an der Bibelstunde der Höhe nicht. Aber er ist ein Baustein, wo sie erneut, verstärkt, erstmalig darauf aufmerksam gemacht werden. Das gehört mir dazu. Natürlich, das gehört mir dazu. Diese geistige Dimension, die gehört mit dazu. Und dann werden wir anfangen und weitermachen und dranbleiben, einsteigen und mitkämpfend betend. Das lebendige Gott, auch 2022, offene Türen gibt, die eigentlich verschlossen sind. Und Menschen eine Chance kriegen, Jesus Christus in ihr Leben aufzunehmen. Und dieses siebte, abschließende Thema, das war uns noch wichtig, wenn es darum geht, Leben für meine Freunde. Ich verbreite die gute Nachricht von Christus, indem ich bete. Und was wäre eine Bibelstunde zu dem Thema, wenn wir das jetzt nicht auch täten. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wir wollen dir ganz herzlich danken. Wir wollen dir an diesem Abend danken, dass wir unsere Hilfsbedürftigkeit, unsere Abhängigkeit, ach, so deutlich zum Ausdruck bringen können, indem wir beten. Indem wir das sagen, Herr, ohne dich geht da gar nichts. Das wissen wir. Und wir kommen zu dir und bitten dich, dass du deinem Evangelium in unserem Umfeld Raum schaffst. Das ist unser Gebet. Und wir wollen gerne teilhaben an diesem Kämpfen durch Gebet um eine offene Tür. Und das nicht nur an diesem Abend in unserer Bibelstunde, sondern auch unserer persönlichen Zeit des Gebetes, wenn wir uns unseren Gebetskreisen treffen, wenn wir auch dann in den nächsten Wochen und Monaten wieder gemeinsam einstehen für unsere Jesuswoche im Oktober, dann soll das uns leiten, zu dir zu kommen und dich um offene Türen zu bitten. Du kennst die Verschlossenheit von uns Menschen. Du weißt, wie der Gott dieser Welt uns da die Decke vors Gesicht hält, dass wir dich nicht sehen, dass Menschen dich nicht sehen können. Und du weißt um diese Gefangenheit in der alten Systematik. Und es braucht dich, es braucht eindeutig dich. Aber du hast alle Optionen, du hast alle Möglichkeiten. Du hast alle Schlüssel zu allen Herzen. Und wir dürfen dich darum bitten. Dein Erbarmen ist groß. Deine Barmherzigkeit hat kein Ende. Du hörst auch in unserer verrückten, kaputten Zeit nicht auf. wirksam zu sein, auch in unserem Land, auch in unserem Ort. Und wir bitten dich darum. Schaff du dir offene Türen. Und vor unserem inneren Auge stehen Menschen, die uns wichtig sind, die für uns Bedeutung haben, die du unseren Lebenskreis gestellt hast. Und wir bitten dich, erbarm dich und tu die Türen auf. Wir wollen das ernst nehmen, wir wollen es fortführen, wir wollen es trainieren. Es soll zu unserem werden, dass wir mit dir einstehen und dass wir dich als den erleben dürfen, der offene Türen schafft. Bei Jung und Alt, bei Menschen, die aus dem christlichen Umfeld da sind und bei Menschen, die noch gar keinen Bezug irgendwie haben, egal wie. Schaff du dir diesen offenen Raum. Danke, dass wir so beten können. Wir danken dir für diesen Abend. Du bist auch der, der mit uns geht auf dem Weg nach Hause und in diese Nacht. Wir bitten dich um deinen Frieden für diesen Ort und auch für dieses Haus hier. Wir bitten dich für die vielen, die heute angereist sind zur Familienoase. Halt deine bewahrenden Hände über ihnen und tu ihnen in diesen Tagen den Familien Gutes an diesem Ort. Wir vertrauen dir die Verantwortlichen an unserem Land und in dieser deiner Welt und wissen, dass du über allem wachst und dass deine Augen offen sind und dass deine Regierung da ist. Gelobt seist du, der Allmächtige, und gelobt seist du, dass wir betend zu dir kommen dürfen. Amen.